Matthias, bevor wir mit dieser nächsten Folge dieses Podcastes loslegen, eine kleine Frage. Ich habe gelesen, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis eine neue Handlung im Körper automatisch abläuft. Die erste Woche ist immer die härteste, danach wird der neue Pfad im Gehirn langsam begehbar. Stimmt es mit den 66 Tagen oder ist es nur so eine Kennzahl, um uns zu beeindrucken?
Letzteres, es ist nur eine Kennzahl zum Beeindrucken. Aber
Danke, dann schönen Abend.
ich war doch schon im Twist für was
Ach
Positives.
so.
Aber die Forschung in diesem Bereich belegt in der Tat, neue Gewohnheiten können geschaffen werden und alte Gewohnheiten, unliebsame, können aufgegeben werden. Die Streuung ist aber immens. Bei einigen Studien haben wir sogar dreistellige Tageszeiten, Tageszahlen, Tagesmengen, bis da ein Wandel eingeleitet wird. Ich finde, solche Studien sind einerseits ein bisschen demutgebend, weil sie zeigen, es dauert manchmal sehr, sehr lange. Aber insgesamt ist die Story positiv. Die lautet, Wandel ist möglich.
Dem Podcast freue ich mich.
Let's go.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wechsel- und Change-Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Heute mit der Folge Change? Fragezeichen. Ja, bitte, aber bitte ohne mich. Ich bin Matthäus Hose, CEO der Componiers GmbH, einem Medien- und Eventanbieter im Bereich der Elektronik und IT. Und an meiner Seite oder in dem Fall wieder gegenüber ist Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus, ich grüße dich herzlich. Ein neuer Gruß. Wollen wir was Neues probieren?
Sehr schön. Ich würde mal ein bisschen anfangen mit uns Menschen, die sich mit Veränderungen so schwer tun. Es ist ja kein Zeichen von Charakterschwäche, es ist schlichtweg die Art, wie unser Gehirn arbeitet. Evolutionär betrachtet ist ja das Gehirn ein Energiespar-Junkie, also wir wollen wenig Energie ausgeben. Und deswegen stecken wir oft in alten Mustern fest, oder? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Basalganglien, sagt dir das was? Okay, das habe ich befürchtet.
Genau.
Ja. Magst du was kurz zu sagen?
Eigentlich nicht.
Gut, dann sag's ich. Das ist ein tiefliegender Teil in unserer, also nicht tieffliegend, sondern tiefliegender Teil in unserem Gehirn. Während das bewusste Denken im präfrontalen Kortex viel Energie braucht, also Zucker, Glucose, laufen diese Routinen in den Basalganglien, wie bei den Fliegen, fast kostenlos ab.
Okay.
Der Trampelfahrteffekt. Das heißt, eine Gewohnheit ist eingetreten in unserem Gehirn wie ein Pfad im Wald. Und deshalb tut sich eine neue Gewohnheit so schwer, sich zu etablieren, weil sie erst quasi das Dickicht wegschlagen muss. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das gute alte Dopamin. Dazu gibt es ja großartige Vorträge, auch von uns beiden zum Beispiel.
Okay. Ja.
Die Belohnungsfalle, jede schlechte Angewohnheit hat ja Nutzen für unseren Dopaminhaushalt.
Ja.
Schokolade, Stress oder Scrollen am Handy. Das ist gefährlich, weil wir dopaminabhängig werden. Dopamin-Junkie, den Ausdruck kennt man ja. Und das dritte ist die Identität und die Komfortzone. Muster geben uns Sicherheit. Also wenn wir irgendwas ändern müssen, verlassen wir unsere Komfortzone und da tun sich viele Menschen einfach schwer. Jetzt ist es so, wir wollen ja auch oft den beruflichen Kontext darstellen, also Psychologie und Technik im beruflichen Kontext. Die digitale Transformation, das ist ein ganz schlimmes Wort. Alle transformieren, jeder ist
alles.
Wahnsinn. Super, super agil, ja. Oder wir sagen agile. Doch während Organisationen Veränderungen rhetorisch stark befürworten, erleben viele Mitarbeiter oder Kollegen diese Veränderungsinitiativen nicht so positiv und haben erhebliche Widerstände. Warum ist es so?
Der Mensch, ein Tier, geformt in einer Welt des Mangels. Was mir geholfen hat, ist, um solche Sachen wie diesen Widerstand gegenüber Veränderungen und den damit einhergehenden Status Quo Bias zu verstehen, ist ganz einfach die Aussage, das Schöne am Ist-Zustand ist ja, der wurde bisher überlebt. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, so eine Art Überlebensvalidierung.
Ja, alle, die den Wechsel nicht überlebt sind hätten, wären ja nicht genau. da.
Das ist so, wie wenn du ein Unternehmen über Jahre begleitest und die haben ein Wandelprojekt nach dem nächsten und immer heißt es beim, und immer werden viele Leute entlassen und immer heißt es, ja, wir sind ja noch da. Wir sind ja noch da. Wir sind ja noch da. Ja, aber es sind eben immer andere Personen und auch oft immer weniger Personen. Ja, genau. Also, worauf ich hinaus will, ist, die Standardeinstellung des menschlichen Gehirns ist schon Spar Energie. Das hast du ja sehr, sehr schön gesagt. Und evolutionär würde man sagen, der Ist-Zustand, alle, die im Ist-Zustand sind, alle, haben ihn ja überlebt. Sonst wären sie nicht da. Also, kein Wunder, sie bleiben deswegen eher bei den alten Mustern. Die sind bereits automatisch und haben zumindest bis heute, wer weiß, was dann passiert, aber bis heute haben sie das Überleben gesichert.
Schon, es macht nur einen Unterschied. Die Zeit, also die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, machen einen Unterschied. Wenn wir mal an Landwirtschaft anschauen. Mhm. Die Bauern früher sind ohne, bevor sie Tiere einsetzen konnten, weil sie zum Beispiel kein Tier hatten, haben die den Pflug mit der Hand manuell zum Beispiel über ihre Furche, über ihre Acker gezogen, um Furchen zu machen und dann Getreide anbauen zu können. Irgendwann, das kann man sein Leben lang machen, könnte man heute noch machen. Aber irgendwann gab es dann einen Bauern, der hat ein Tier genommen, das den Pflug gezogen hat. Genau. Und der hatte deutlich mehr Ertrag als der andere Bauer. Deswegen ist der andere noch nicht gleich verhungert. Nur er war halt nicht so effektiv wie der andere.
Genau.
Es war früher möglich in der Landwirtschaft, vor ein paar tausend Jahren. Dann kamen Maschinen und so, aber es war möglich. Heute geht es nicht mehr. Ich kann heute nicht sagen, in der digitalen Transformation und mit KI und dem ganzen Wandel, den wir gerade jetzt erleben. Weil immer Sie den Podcast hören, Sie erleben gerade voll den Wandel.
Ja, genau.
Da geht das nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich halte mir die KI vorm Leib, wird schon funktionieren. Es wird eben nicht funktionieren.
Viele Hörer, die wir haben, hören den Podcast ja erst 2030. Und die werden sagen, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja 2026.
Ungefähr.
Etwa, genau.
Dienstag 5 Uhr morgens.
Ja, ist immer Echtzeit. Echtzeit-Podcast. Und die werden ja dann sozusagen die Hörer von 2030, die hören das, was wir jetzt hier sagen und blicken dann lächelnd zurück und sagen, ach, damals ging das ja alles noch so langsam.
Krass.
Die haben ja gar keine Ahnung gehabt. Ja? Das heißt, du hast das sehr schön gezeigt, die Schlagzahl der Veränderung. Ja, das ist auch gut herleitbar aus der zunehmenden Sozialdichte, aus der schnelleren Informationsweitergabe, auch auf globaler Ebene. Da haben wir ja Aufschaukelungseffekte. Ja? Bei allem Möglichen. Angefangen vom Innovationsprozessen und Patenteinreichungen bis zum Shitstorm. Wir haben ja Verkürzungen der Informationszyklen. Ja? Und da gibt es erstmal keinen Hinweis darauf, dass das abnimmt. Ja? Das heißt, was du da skizziert hast, beginnend bei der landwirtschaftlichen Revolution, eine der großen Revolutionen, die den Menschen vorangebracht haben, in welche Richtung auch immer man das jetzt hier werten möchte. Ab da geht das ja schon mit dem Wandel los und wir sind voll in der Exponentialität drin. Ja? Das heißt, ein Aufgeben alter Muster wird zur Überlebensroutine. Aber wie du selber rausgearbeitet hast, das ist oft schwer. Das muss erstmal anerkannt werden, als generelles Phänomen. Deswegen ist das so ein bisschen dumm, wenn Leute sagen, das ist der Carsten, der kann sich nicht ändern. Verstehst du? Weil dann wird der Aspekt Carsten sein, wird überbetont. Es geht nicht um Carsten, sondern es geht generell darum, dass Menschen als Energieeffizienzwesen ein Interesse haben, an dem Zustand zu bleiben, den sie bisher haben. Das ist der Punkt, das ist ein menschliches Phänomen.
Es läuft aber voll entgegen der Entwicklung, die wir gerade durchleben. Ich meine, es gibt immer eine technische Entwicklung. Ja. Aus Bronzeschwerter wurden Schwerter mit höherem Eisenanteil. Das heißt, der Knochen ist ein bisschen leichter durchtrennt worden als mit einem Bronzeschwert. Nichtsdestotrotz, was gerade eben jetzt passiert, die Digitalisierung, da gibt es, glaube ich, besonders starke Widerstände, was aber komplett entgegen unserer Natur läuft.
Ja, das stimmt, weil auch der Mensch definiert sich ja sehr, sehr stark Homo sapiens an Intelligenz und Weisheit, Sapientia. Ja? Und jetzt beispielsweise mit KI haben wir jetzt plötzlich so eine Art.
Sapientia ist jetzt die Frau von Schwanzus Longus, oder?
Wenn es nur so wäre.
Wer Leben des Brian kennt,
ja, ja. Weiß nicht.
Genau. Bicus dicus auf Englisch.
Genau. Und der...
Nee, da ist Inkontinenz hier, oder?
Ja, ich weiß nicht. Maximal.
Podcast für nutzloses Wissen. Obwohl, stimmt nicht. Monty Python ist nicht nutzlos.
Teilweise 20-30% sinnvolle Inhalte. Das, und das ist viel wert. Ja? Bei Insta sind wir damit die Stars. Hm. Pass auf, dieser Aspekt der, des Wandels aus diesen Veränderungen heraus, ja, erfordert halt eine Balance einerseits von der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, aber eben auch die einzelne Person abzuholen und da dieses menschliche Phänomen anzuerkennen. Darum geht es doch.
Menschliches Phänomen ist schön formuliert. Ich bin ja selber Teil einer Organisation, einer Wirtschaftseinheit, einer GmbH. Mir kommt es vor, dass gerade Unternehmen, also Leute in meiner Position, oft rational über Change sprechen oder den Change, den Wechsel rational begründen wollen, während Menschen emotional darauf reagieren. Das also witzig, ja. Es macht Sinn, zum Beispiel sich ein neues Antivirenprogramm zu installieren für die Firma. Es macht Sinn, die schnellstmögliche KI-Lösung zu nehmen für seine Probleme. Es macht durchaus Sinn. Manche Menschen haben trotzdem Probleme, zum Beispiel eine KI zu benutzen, weil sie Angst haben davor oder nutzen einfach die Technik nicht und sagen, emotional haben sie Angst vor der Technik. Mhm. Das ist doch Widerspruch. Ich sage rational, wir können schneller produzieren, wir können zum Beispiel manche Sachen besser für unsere Kunden erledigen, Kundenanfragen werden besser beantwortet, theoretisch, jetzt lässt sich darüber streiten, ob es dann wirklich so ist. Aber ich versuche das rational zu darzulegen und die Menschen reagieren emotional darauf, habe keine Lust, das zu machen.
Ja. Organisationen haben oft eine Tendenz, teilweise ist das auch pseudomäßig, aber Organisationen, die ja auch nur aus Menschen bestehen und aus ihren gemachten Artefakten und Produkten, nichts anderes sind ja Organisationen, haben trotzdem, dass sie eine Menschbasis haben, noch, wer weiß, ja? Vielleicht gibt es später AI-guided Companies, aber selbst die basieren ja auf Trainingsdaten, die von Menschen gemacht sind, deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht eine komplett andere Welt sein, sei es drum. Diese Organisationen basieren sozusagen auf Menschenaggregaten und ihren Outputs und offensichtlich gelingt es da leichter, durch diese Aggregation stärker analytisch zu sein. Das Individuum, das aber dann mit dem Wandel konfrontiert ist, beispielsweise, dass das Antivirusprogramm nicht sich updatet oder einem nicht erlaubt, einen Anhang zu öffnen oder so, ja, oder eine bestimmte Mail gar nicht präsentiert, weil die von einem externen Pfui-Pfui-Anbieter kommt oder so. Das nervt total, weil das ein individuelles Schicksal ist. Das heißt, das hast du auch sehr schön rausgearbeitet und deswegen sind die ganzen Beraterhorden, die dann immer hilfreich von Unternehmen 1 zu Unternehmen 2 weitergehen.
Gott segne die Unternehmensberater.
Absolut. Was geht ohne sie? Diese Perspektive.
Kostenreduktion.
Die haben natürlich eine rein analytische Perspektive und auch wertschätzend, die haben sie auch zu Recht. Und das ist für sie auch einfach in dem jeweiligen Use Case, weil sie nicht betroffen sind. Das heißt, sie haben es doppelt leicht. Einerseits haben sie die Organisationsperspektive, Punkt 1, und Punkt 2 sind sie ja nur temporär Teil der Organisation, gehen dann weiter. Für die ist das einfach, analytisch zu sein.
Ja? Es gibt ja gerade einen Megatrend bei Herstellern oder bei Distributoren. Wenn du als Kunde eine Frage hast, dann gehst du auf die Webseite und gehst auf Kontakt. Und dann sprichst du nicht mehr mit einer Stimme am Telefon, also einer echten Stimme, oder du redest nicht mehr mit dem Menschen, sondern du sprichst mit einer KI, beziehungsweise du schreibst mit einer KI. Das erlebe ich so oft. Jetzt im Jahr 2026. Mal schauen, wenn Sie den Podcast im Jahr 2030 hören. Vielleicht ist es da schon ganz anders, aber jetzt kann ich es dir sagen. Ich habe ein Telefon bestellt, ja, also für einen privaten Gebrauch. Das kam nicht. Ich habe es bezahlt schon. Es ging schnell, aber die...
Danke für dein zinsloses Darlehen.
Genau, aber die Lieferung kam 3 Wochen nicht. Dachte ich mir jetzt blöd, weil wenn... Ich habe zum Glück noch ein anderes Telefon, aber wenn du jetzt nur keins hast und dein Telefon kommt nicht, fühlt man sich ein bisschen hilflos mittlerweile, ja. Was albern ist, aber man fühlt sich so. Albern ist es eigentlich gar nicht so. Eigentlich ist es wirklich essentiell. Ich brauche mein Telefon. Ja.
Kann sagen, ja.
Und dann habe ich die Kontaktseite angeschrieben, dann gab es nur eine KI-Lösung. Ich habe keine Telefonnummer gefunden und kein nichts. Ja. Also die KI-Lösung hat nicht geantwortet. Die haben mir nicht geantwortet. Die haben mir irgendwelche Standard-Texte hingeklatscht. Die haben mir aber nicht geholfen, wann das Produkt kommt, wann die Lieferung kommt. Vielleicht eine bisschen provokante Frage in diesem Zusammenhang. Wenn jetzt jemand für die Firma arbeitet, die mit ihren Kunden so umgeht. Vielleicht ist der Widerstand gegen die Veränderung, also gegen diese KI-Lösung im Kundenmanagement, in der Kundenbetreuung, ist der Widerstand ein Zeichen dafür, dass Menschen vielleicht Risiken erkennen, die die Organisation oder die Firma einfach übersieht. Weil sie denkt, eine KI-Lösung ist doch, brauche ich doch keine Mitarbeiter, spare ich mir 3 FTE im Jahr oder 4 FTE. Das sind 200, 250, 200, 300.000 Euro, die ich mir spare mit Lohnnebenkosten. Und ich habe keinen, der am Telefon sitzt, macht ja eh keinem Spaß. Mhm. Bloß der Kunde, wie ich zum Beispiel, ich habe mir gedacht, hey, fuck, darf ich nicht sagen. Nee. Schade, habe ich mir gedacht. Schade.
Ach Gott. Wie bedauerlich.
Ja, ach Gott, vielleicht haben die mich gelöffelt. Also vielleicht ist es einfach eine Fake-Webseite gewesen. Ich habe mein Telefon bestellt, Geld überwiesen und die Seite gibt's gar nicht. Ja. Weil ich konnte auch niemanden anrufen. Es gab niemanden anzurufen. Mhm. Auch Impressum in der Form, so, keine Ahnung, es gab keine Möglichkeit.
Es freut auch die Investoren. Weißt du, wenn die auf dieses Unternehmen dann gucken, haben die weniger Personalkostenstellen da.
Natürlich, die sagen, die freuen sich.
Attraktiv. Was für ein tolles Unternehmen.
Aber vielleicht sehen die Mitarbeiter das, die da arbeiten, als Problem und die Organisation sieht es gar nicht. Ja. Also vielleicht sind die immer gar nicht gegen den Wandel, sondern einfach nur denken die logischer als irgendwelche distanzierten.
Distanzierten, möglicherweise aufgrund ihrer Perspektive pseudoanalytischen Stakeholdergruppen. Genau, total plausibel. Das ist ein schöner Gedanke von dir. Ich denke auch in der Tat, dass es wichtig wäre, wenn man einen Wandelprozess aufsetzt, dass der eben nicht nur top-down ist, sondern dass da eben auch die Expertise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Kolleginnen und Kollegen, dass diese Perspektive mit reingeholt wird. Mhm. Ja? Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt von dir. Total. Dann würde auch nebenbei ein solcher Wandelprozess eher gelingen. Aber wenn du dann so einen absurden Chatbot hast, der dann auch nichts Vernünftiges bereitzustellen in der Lage ist, ja, dann lachst du dich ja als Mitarbeiter auch schlapp und sagst, was? Von dem Ding ist jetzt Clarissa, durch dieses Ding ist jetzt Clarissa ersetzt worden, das ist doch lächerlich, ja? So verliert dann auch ein möglicherweise von dir auch so dargelegter, notwendiger Wandelprozess. Ja? Der verliert dann so noch an Legitimation. Deswegen wäre schon ein Punkt, man vielleicht dann auch für die Praxistipps aufheben. Ja? In der Tat, beim Wandel alle Stakeholdergruppen, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter, mit abholen, weil die auch eine Expertise haben, die vielleicht bei der Verbesserung zum Wandel hilfreich sein kann. Mhm. Total.
Wenn man ein neues IT-System einführt, zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade gemacht haben.
Ja. Oder warum habt ihr es eingeführt?
Es hat Gründe, weil wir neuen Shareholder haben und die IT-Struktur hier geändert haben. Also.
Okay. Aus der Not heraus? Oder
nein, das war strategisch so geplant.
Strategische Entscheidung.
Nichtsdestotrotz hat man immer ein bisschen ein Problem, wenn man sich auf neue Systeme umstellen muss.
Total.
Du kennst ja, wenn Betriebssystem geändert wird.
Oh Gott.
Ja, zum Beispiel, es war jetzt nicht der Grund, aber viele Menschen haben eine Verlustaversion, also die Angst vor dem Verlust. Es gibt ja, glaube ich, bisher so ein Studien, also der Godfather of Studien. es gibt, glaube ich, auch Studien dazu, dass Menschen sich, wenn sie was verlieren können, dass ihnen das schwerer fällt, als wenn sie was gewinnen können.
So, Verlustaversion, ganz genau.
Ja, genau.
Also man kann das ja messen. Mit beispielsweise mit Erregungspotenzial im Gehirn oder mit Stressreaktionen, Hautleitwiderstand und so weiter und so weiter. Und es ist offensichtlich so, dass es für Menschen schlimmer ist, 50 Euro zu verlieren, als es schön ist, also sozusagen in Betrag der Energie gerechnet, als 50 Euro zu gewinnen, positiv ist. Das heißt, ein äquivalenter Verlust haut stärker rein. Das zahlt ein auf verschiedene Phänomene, Negativitätsbias, wie auch immer. Du hast gesagt, unsere Stammesgeschichte hat uns dazu gebracht, Energieeffizienzmonster zu sein. Das andere, wozu uns unsere Stammesgeschichte gebracht hat, ist, negativitätsakzentuierte Wesen zu sein. Negative Informationen werden von uns schneller wahrgenommen, stärker gewichtet, leichter abgespeichert und später leichter abgerufen. Ja? Das ist ein Negativitätsbias. Und deswegen haut im Sinne der Verlustaversion was Negatives stärker rein. Und deswegen ist es für Leute wahrscheinlich sehr viel leichter, beim Ist-Zustand zu bleiben. Ich will ja meinen Ist-Zustand, so unpassend er aufgrund des exponentiellen Wandels ist, ich will meinen Ist-Zustand, das Wort jetzt, nicht verlieren. Ja, das ist der Punkt. Da wäre übrigens Führung gefragt. Eine Führung, die Sicherheit gibt. Die sagt, ich verstehe das, aber ich bin bei dir. Ich bin eine begleitende Führungskraft. Wenn wir jetzt hier schon mal gerade durchgehen, der Mensch ist alles Mögliche, sozial, Energieeffizienz motiviert, negativ akzentuiert und insbesondere in Krisenzeiten hierarchisch. Ja? Aber wo hast du denn heutzutage noch eine Führungskraft, die sagt, ich bin bereit, dich durch den Wandel zu begleiten? In der Regel ist, dass die Führungskräfte vorne stehen und sagen, ja, der Wandel ist da, Vogel friss oder stirb. So, und jetzt Tagesordnungspunkt 2. Ja? Genau. Ja? Also ein Gefühl von Begleitung und von Orientierung. Ich bin da. Ich bin präsent.
Ja, die Führungskraft
das ist doch
auch
gar
ein
nicht
Mensch.
Da. Der Führungskraft, ist ja auch ein, total.
Über der Führungskraft ist es ja nicht besser per se. Ist also auch nicht besser in Mustern. Er hat auch ein Muster und er will auch erstmal keine Veränderung haben. Mhm. Er will auch sein altes Betriebssystem nutzen.
Genau. Und dann hat er vielleicht gelernt, okay, seine Aufgabe ist es, für Wandel zu sein. Weil Wandel ist ja so eine Managementaufgabe. Ja, ja. Also sagt er als Lippenbekenntnis, Agilität. Ich bin für Wandel. Ja, aber selbst geht ihm auch die Muffe. Und selber will er auch nur seine Schäfchen ins Trockene bringen. Eine solche Führungsperson, ich kann das total verstehen, aber die wird natürlich ihrer Aufgabe als Führungskraft nicht gerecht.
Weil wir über Führungskräfte reden und über Verlustaversion, dazu eine kleine, kennst du auch die Studie dazu, eine kleine Anekdote oder beziehungsweise eine kleine Studienanekdote. Es gibt ja diese Studie, wo man Menschen anbietet, du bekommst 500 Euro mehr Gehalt.
Mhm. Ja? Klingt erstmal ganz
klingt
okay.
Gut. Aber dein Mitarbeiter, dein Kollege, den du auch gut kennst, der kriegt 1.000 Euro mehr Gehalt.
Oh.
Oder Variante 2, ihr kriegt beide 200 Euro mehr Gehalt.
Mm.
Und du kennst okay. Die Studie.
Ja, nicht genau die, aber du das weißt, Ergebnis du, wird wohl sein, mit du, den 200 mag ich besser. Ja?
Genau. Und das Irrsinnige ist, dass die Menschen tatsächlich in Mehrzahl der Fälle Variante 2 nehmen. Sie verzichten quasi auf 300 Euro mehr Gehalt im Monat, mhm. nur damit der Kollege nicht 800 Euro mehr bekommt.
Ja.
Was totaler Blödsinn ist.
Total.
Aber eine menschliche Ausprägung, würde ich mal sagen.
Ja.
Genau. Das muss man als Führungskraft auch wissen. Mit denen kann man auch ganz gut spielen. Aber ich möchte keine Tipps geben zu Gehaltsverhandlungen, aber das wird tatsächlich gemacht.
Ja. Ja, ich kann mir gut vorstellen. Also der Mensch ist ja, Mensch, heute gehen wir alle Merkmale des Menschen durch. Ein anderer Aspekt.
Haben wir ein bisschen Zeit, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht.
Genau, absolut. Machen Sie es gemütlich. 2030 haben Sie ja genug Zeit. Es passiert ja kaum mehr was. Genau. Ein wichtiger Punkt, ja, der Mensch ist nicht in der Lage für ein absolutes Urteil. Ja? Du steckst die Hand eines Menschen in 20 Grad Celsius Wasser. Vorher war die Hand in 5 Grad Celsius Wasser. Dann ist das 20 Grad Celsius Wasser warm. Und eine andere Person, da hast du die Hand vorher in 40 Grad Celsius Wasser und dann steckst du sie ins selbe 20 Grad Celsius Wasser und plötzlich ist dasselbe 20 Grad Celsius Wasser kalt. Der Mensch ist immer referenziell. Ne? Und deswegen vergleicht er sich immer mit anderen oder mit sich selber von vorher. So gesehen kannst du jemanden, der sein Gehalt behält, lächelnd aus der Gehaltsverhandlung herausschicken. Absolut, auch in einer Welt der Inflation. Wenn du ihm glaubhaft machen kannst, dass alle anderen 10% weniger bekommen haben.
Wahnsinn, gell?
Ja? Total.
Mit dem Wasser ist immer lustig, muss ich immer an diese Karikatur mit dem Hummer denken. Der Hummer, der im Kochtopf sitzt.
Ja.
Und sagt, fehlen eigentlich bloß noch die...
Ja, fehlen hier nur noch die Belustigungen, genau. Genau. Weil es so schön warm blubbert.
Weil er im Jacuzzi sitzt. Ja. Da wir ja auch mal Praxistipps mitgeben wollen. Mhm. Und das Thema ist Wechsel, Change. Wie kann man am besten mit der Resistance to Change, also mit dem Widerstand gegen Wandel, in digitalen Bereichen, aber auch generell im Unternehmenskontext umgehen. Hast du da ein paar einfache Tipps für unsere ZuhörendenInnen?
Tipp der Woche.
Ja, also erstmal ein Tipp für Organisationsverantwortliche. Wenn die Führungskräfte das nicht drauf haben, was okay ist, Matthäus ist ja schön dargelegt, ja, die sind ja auch nur Menschen. Ja? Wenn die Führungskräfte das nicht drauf haben, es gibt ein paar Forschungsbefunde, die arbeiten mit sogenannten Translators. Das sind Personen, die teilweise auch aus der Gruppe derer kommen, die vom Wandel betroffen sind und die übernehmen dann wie Meinungsführer dieses Thema und werden sozusagen Ambassadors auf Augenhöhe, ja, Botschafter vom Wandel, Translators, sind so Personen, die das runterbrechen können. Das ist ein verwandtes Konzept zum Meinungsführer und einerseits ein verwandtes Konzept zum Begleiter, zum Coach, ja. Also, wenn die Führungskräfte es nicht drauf haben, ist kein Problem. In der Regel sind die Führungskräfte ja nicht in die Position gekommen, weil sie wandelkompetent sind. Wenn das der Fall ist, gar kein Problem. Aber vielleicht könnt ihr solche Change Translators gestalten als Position. Das könnte aus den Personen kommen, die betroffen sind, beispielsweise. Wäre so ein Tipp für die Organisationsverantwortlichen. Nächste ist, wichtiger Punkt, haben wir auch schon gesagt, gibt den betroffenen Personen die Chance zur Partizipation. Ein Wandel von oben, auch wenn er dieselben Ergebnisse hat, ist schwerer umzusetzen, führt eher in den Widerstand, Resistance to Change, als eine solche Initiative, die das gleiche Ergebnis hat, bei der aber die Mitarbeiter abgeholt wurden. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, also Partizipation. Das ist übrigens kulturspezifisch. Dies gilt nicht für unsere asiatischen Zuhörerinnen und Zuhörer und andere Kulturkreise mit hoher Machtdistanz. Mitarbeiterinnen in Kulturen mit hoher Machtdistanz sind verunsichert, wenn sie mitgefragt werden um Rat. Motto, oh mein Gott, die da oben, Klammer auf, die alles wissen, Klammer zu, fragen uns unten, die Unwichtigen, um Rat. Das heißt oben, die haben keinen Plan, das heißt, wir sind verloren. Hm? Deswegen nur in Kulturen mit geringer Machtdistanz also integrieren.
In der Regel ist es ja in Deutschland so üblich, ich glaube, da gibt es keine Mitarbeitenden weltweit in Deutschland, der sagt, die da oben haben einen Plan.
Ja, genau, da ist ja das, genau, da gehört das zum guten Ton dazu. Genau, da würde ich das sozusagen sehr, sehr stark empfehlen. Genau, also das wäre auf jeden Fall ein schöner Punkt und vielleicht kriegt man den Wandel auch hin. Nächster Tipp, in einzelnen kleinen Bausteinen. Wie wäre es denn nicht gleich überall sofort KI einführen, sondern ein Best Practice, ein in einem Ding, was auch immer das Ding ist, ein bestimmter Geschäftsbereich, ein bestimmter Standort oder nur einen bestimmten Vorgang, ja, nur in einem Ding KI implementieren und dann gucken, dass das läuft und dann reflektieren, warum hat es funktioniert oder nicht. Oft ist das so, der Wandel, die ganze Organisation jetzt und dann ist das so ein riesen Dickschiff, ja, und was passiert dann? Dann kommen wieder die externen Berater, ja, und die sollen das dann alles richten. Und schon ist wieder keine Teilhabe dabei und plötzlich ist es ein Riesending. Und was passiert in der Regel? Wie bei praktisch allen KI-Implementationen, gibt es schöne Forschungslage dazu, in der Regel die normale KI-Implementation scheitert. Scheitert. Zumindest jetzt 2026
ist das schlauer Weg, ist es ja wie, also mit Kleinigkeiten oder Anführungszeichen mit Teilen anfangen. Ja. Wir kennen das vielleicht noch von Smartphones.
Ja.
Viele Menschen hatten am Anfang Probleme mit Smartphones.
Okay.
Also die waren ein bisschen überfordert. Du wahrscheinlich nicht, aber als 2.6, 2.7, dann ging es los mit Bildern und Videos und lalala. Und dann finde ich noch meinen Weg über Maps und kann einkaufen und so weiter. Okay. Und es war schon, ist vielleicht für manche Leute ein bisschen viel gewesen, was so ein Smartphone alles anbietet. Mhm. Am Anfang, wenn du aber den Nutzen erkennst, zum Beispiel du siehst, wie schnell was geliefert werden kann oder dass du den Weg schnell findest. Und dann hast du, ich habe Google Maps, ich zum Beispiel, ich würde mein Smartphone gerne mal zu Hause lassen, aber ich brauche es halt spätestens, wenn ich mit öffentlichem Nahverkehr fahre, für die App. Mhm. Das ist für mich echt praktisch. Früher war ich immer einer, der gestempelt hat zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber jetzt habe ich irgendwann mal angefangen mit der App und jetzt bin ich da total, es ist einfach praktischer, weil ich nicht mehr keine Streifenkarte, brauche kein Kleingeld und so weiter, der Automat geht nicht, bla bla. Und dann bin ich automatisch offener für das Smartphone als Ganzes, für die anderen 32.000 Apps, die ich auch drauf habe.
Weil du einen guten Use Case hattest mit dieser App und so, genau.
Und so würde ich es bei der Applikation oder bei der Vertrautmachung, wenn ich die Menschen mit vertraut machen möchte, mit KI-Lösungen für mein Unternehmen, so würde ich anfangen. Ich würde einfach Use Cases schaffen, die sinnvoll sind und die Menschen begeistern. Und dann sind die für die anderen Sachen viel offener.
Mhm. Das war jetzt sehr berührend mit dem Vertrautmachen, musste ich jetzt an den kleinen Prinzen denken.
Wo der Petit Prince.
Ja, genau, wo der Fuchs sagt, wie machen wir uns miteinander vertraut? Wir setzen uns nebeneinander, erstmal mit einem gewissen Abstand und jeden Tag ein bisschen näher.
Ja? Süß.
Ja, da ist was dran. Genau. Nicht sofort, bang, hier, volles Pfund, jetzt alles anders. Und wir haben jetzt für ein paar Beratertage, haben wir die großen Change Agents da. Und dann geht's los und nachher müsst ihr das alles können. Ist das klar? Sonst seid ihr weg.
Ich weiß nicht, der kleine Prinz von Antoine Saint-Exupéry ist ein Buch, das ist kein Erotikfilm, der kleine Prinz, sondern es ist ein ganz bekanntes Buch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ich glaube, weiß nicht, ob sie noch lesen, weiß ich nicht, aber das ist es wert, es zu lesen. Sehr, sehr ein schönes
Buch. Schön, dass du das sagst.
Ja, ist toll.
Das ist auch ein schönes Buch.
Ich habe es auf Deutsch und Französisch gelesen und einmal sogar verstanden. Das war toll. Ich glaube, unser Podcast zum Thema Wandel hat den hat mir persönlich ein paar Impulse gegeben, auch gerade als Führungskraft.
Ja.
Ich hoffe, Ihnen auch. Und der nachhaltige, ich glaube, das Fazit, wenn ich so sagen darf, Matthias, der nachhaltige Wandel entsteht meistens nicht durch Druck, das heißt, außer es geht um existenzielle Sachen, also Leben und Tod, sondern durch ein Anerkennen und ein Adressieren der menschlichen Bedürfnisse.
Nice.
Und das braucht Zeit und Verständnis. Es ist im beruflichen Leben so, natürlich auch im privaten.
Ja.
Wenn Sie Ihre privaten Eigenschaften ändern oder Angewohnheiten ändern wollen, das ist ja genau dasselbe.
Mhm.
Ich hoffe, wir haben Sie unterhalten.
Und wandelfähig gemacht.
Und Sie bleiben uns gewogen. Wir versprechen Ihnen, dass wir genau so bleiben, wie wir sind.
Absolut. Alles bleibt gleich.
Danke, dass du da warst, Matthias.
Ich freue mich. Danke dir.
Ciao.